I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Donald Trump hat es geschafft. Wieder. Er ist der 45. und jetzt auch der 47. Präsident der Vereinigten Staaten und beginnt diese Amtszeit mit bekannt großen Worten.
We will be the envy of every nation and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first.
Der Applaus der Gäste im Kapitol bei der Amtseinführung ist ihm sicher. Im Juli wurde er noch Opfer eines Mordversuchs. Seiner Meinung nach verschont aus einem ganz bestimmten Grund.
But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
Und wie er die USA wieder groß machen will, zeigt er direkt. Trump steigt noch am Abend seiner Amtseinführung aus dem Pariser Klimaabkommen aus, begnadigt fast alle für den Sturm auf das Kapitol Verurteilten und verspricht den Amerikanerinnen und Amerikanern ein neues Zeitalter. Und das ist bei Trump natürlich golden.
The golden age of America begins right now.
Das ist schon gehört. Der neue Nachrichtenpodcast der Augsburger Allgemeine. Einmal die Woche mit allem, was uns bewegt. Ich bin Moritz Weiberg und heute sprechen wir über die Amtseinführung von Donald Trump. Los geht's. Über die zweite Amtszeit von Donald Trump will ich mit einem sprechen, der während seiner ersten Präsidentschaft schon in Washington war und ihn jetzt nochmal verfolgen wird. Unser USA-Korrespondent Karl Dömenz. Er ist uns aus Washington zugeschaltet und hat da die Amtseinführung von Trump beobachtet. Hallo Karl.
Hallo Moritz.
Karl, wie hast du denn diese Amtseinführung erlebt?
Ja, das war ein Ereignis, was es wahrscheinlich so in der amerikanischen Geschichte noch nicht gegeben hat. Das liegt ja zunächst mal an den Umständen. Trump hatte ja kurzfristig, angeblich weil das Wetter so schlecht war und es so furchtbar kalt war, die Vereidigung oder die ganze Amtsübergabe nach drinnen verlegt. Normalerweise findet das ja auf der Westseite des Kapitols statt und die Mall, also diese Prachtstraße herunter bis zum Lincoln Memorial, ist dann gefüllt mit Bürgern, die da zugucken wollen. Und lustigerweise war ja zum Beginn seiner ersten Amtszeit spielte das ja eine riesige Rolle, dass er betont hat, dass da viel mehr Menschen gewesen seien als bei Obama. Nun war überhaupt keiner da. Das Ganze ist ja dicht gemacht worden. Es fand stattdessen in der Rotunde unter der Kuppel des Kapitols statt. Da sind nur 600 Plätze gewesen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wer da sitzen durfte. Aber jedenfalls nur ganz ausgewählte Leute. Das machte schon mal den ersten Unterschied aus. Und dann haben wir eben bei dem O-Ton schon gehört, wie er vom goldenen Zeitalter gesprochen hat. Das ist auf den ersten Blick ein Unterschied zu seiner ersten Amtseinführung gewesen. Da hatte das American Carnage, also das Gemetzel, das amerikanische Gemetzel angeprangert. Eine ganz, ganz apokalyptische, dunkle Rede. Aber letztlich ist seine Rede jetzt am Montag auch nicht so viel unterschiedlich gewesen. Sie war, sagen wir mal, etwas freundlicher verpackt, aber hatte letztlich auch eine sehr düstere Sicht auf Amerika, angeblich die letzten 4 Jahre ist alles den Bach runtergegangen, sind die Institutionen kaputt gemacht worden und so weiter. Und er ist halt der Retter, auch überhöht durch diese religiöse Metaphorik, dass Gott ihn bewahrt hat vor dem Attentat und ihn auserwählt hat quasi, um das Land nach vorne zu führen. Was aber ganz wichtig ist, glaube ich, und was im Zentrum stand, das ist einfach Trump selber. Es geht um Trump. Also alles dreht sich um seine Person. Seine angebliche Rettung ist zentral. Und am Ende, ich meine, das ist in diesen Reden ja übrigens auch normalerweise üblich. Hier gibt's immer ein bisschen Pathos. Hier gibt's immer Positives. Hier soll normalerweise immer das Volk mitgenommen werden. Das fehlte bei ihm vollkommen. Er hat gar nicht versucht, sich als Präsident zu geben und auch die Menschen anzusprechen, die nicht gewählt haben, sondern er hat ganz klar nur auf seine Klientel sich bezogen. Und dann am Ende hat er wo dann das Pathos kam, von wegen Amerikaner können gegen alle Widerstände es schaffen, wenn sie nur zusammenstehen. Das ist so, sowas kommt in solchen Reden immer vor. Dann brachte er als Beispiel sich selber.
Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback, but as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do.
Also man merkt, glaube ich, schon hat sehr stark gemerkt, dass er seine Person, seine Verletzungen, seine angeblichen, das angebliche Unrecht, was ihm widerfahren ist in den vergangenen Jahren, dass das im Zentrum seiner Präsidentschaft stehen wird.
Er hat keine Zeit verloren, direkt noch am Abend einige Dekrete unterschrieben, einige Sachen auf den Weg gebracht. Inwiefern haben die denn schon den Weg vorgegeben für die kommenden 4 Jahre?
Ja, das ist ja zunächst mal sehr interessant, wie er das gemacht hat. Also wie gesagt, er hat in seiner Rede nicht versucht, eine Vision zu entwickeln. Also die Älteren erinnern sich vielleicht noch an John F. Kennedy. Frage nicht, was das Land für dich tun kann, sondern was du für das Land tun kannst, ja. Sondern er hat schon in seiner Rede eine ganze Liste von Vorhaben aufgezählt, die er jetzt ganz schnell umsetzen wolle. Und das sind eben diese Dekrete, die er dann angefangen hat. Das vielleicht noch zur Erklärung. Es passten eben nur 600 Leute in die Rotunde rein. Es gab dann einen Überlaufraum quasi, wo Botschafter und so weiter drin waren im Kapitol. Und dann gab es ein großes Sportstadion, die Capital One Arena, wo 20.000 Leute drin Platz hatten, und wo seine Fans dann hingegangen sind, sofern sie da untergekommen sind, denn es waren über 100.000 hier und die meisten mussten das dann irgendwo vom Hotelzimmer aus sich angucken und so. Trump ist dreimal aufgetreten. Erst in der Rotunde, dann in diesem Überlaufraum von den Diplomaten und seinen Anhängern und dann hat er nochmal geredet in der Arena, in der Sportarena, und sein Vortrag wurde immer radikaler, immer wilder. Aber das Interessante war eben, in der Sportarena stand ein kleiner Tisch vorne auf der Bühne und da hat er gleich demonstrativ angefangen, die ersten präsidialen Dekrete zu unterzeichnen. Das waren gar keine so großartigen Sachen. Also das war zum Beispiel, dass es einen Einstellungsstopp geben wird, dass es künftig offiziell nur noch 2 Geschlechter in den USA geben wird, dass Homeoffice für Bundesbedienstete aufgehoben wird und so weiter. Und es folgten dann im Laufe des Abends im Weißen Haus noch weitere, wesentlich weitreichendere Dekrete. Was er damit signalisiert ist, er ist der Macher, er packt es an. Er verliert keine Zeit. Er setzt sofort das um, was er versprochen hat. So behauptet er zumindest. Ich würde da ein paar Fragezeichen dran machen, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Trump ist ja ein Meister der großen Worte. Das ist ihm sehr wichtig. Das war auch bei der Inauguration wieder zu sehen. Schon im Wahlkampf hat er ja andauernd angekündigt, dass er Zölle erheben will auf ausländische Produkte. Ja, er hat ja gesagt, er liebt Zölle. Das ist für ihn das schönste Wort, noch viel schöner als das Wort Liebe. 10-20% auf alle Importe aus dem Ausland. Das würde Deutschland sehr hart treffen. Es gibt jetzt eine neue Studie vom Institut für Makroökonomie. 300.000 Jobs ungefähr wären in Deutschland gefährdet, wenn denn diese Zölle so kämen. Ich glaube, in Deutschland stellen sich viele Leute die Frage, da geht es vielleicht gar nicht nur um die Zölle, muss man Trump denn immer beim Wort nehmen oder ist es einfach eine Drohung, um einen guten Deal auszuhandeln? Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, man muss ihn nicht wörtlich in dem Sinne nehmen, weil er selber auch, also er hat Spaß dran, Sachen einfach zu entwickeln, zu eskalieren, zuzuspitzen. Sachen werden immer dramatischer, je öfter er das sagt, ja. Auch diese Prozentzahlen, also da würde ich mich jetzt nicht dran aufhalten, ob es dann 10%, 20% oder 25% sind. Das ist auch völlig gegriffen von ihm, ja. Das spielt überhaupt keine Rolle. Man muss ihn, das ist, glaube ich, der Punkt, man muss ihn nicht unbedingt wörtlich nehmen, aber man muss ihn ernst nehmen. Und das ist, glaube ich, lange nicht passiert. Lange haben Europäer gedacht, na, der Typ, der ist halt ein Spinner, der hat so eine komische Frisur. Ja, das war sicherlich ein Fehler. Also man sollte genau hinhören, was er sagt. Und er wird das vielleicht nicht in diesem Sinne wörtlich machen, aber dahinter steckt bei ihm immer irgendein Gedanke. Und bei den Zöllen zum Beispiel ist es ganz klar, das hat sich bei ihm festgesetzt, er findet, dass Amerika ungerecht behandelt wird, weil es mehr importiert als exportiert. Ökonomisch ist es Unsinn, was er erzählt, vor allem ist es Unsinn, dass er behauptet, dass die Zölle dann von den ausländischen Staaten bezahlt werden müssen. Die Zölle müssen natürlich die amerikanischen Verbraucher zahlen. Aber es ist von ihm eine Manie quasi. Und vor allem, glaube ich, ist es ihm deswegen so sympathisch, weil es ein Hebel ist. Der Mann ist ein Narzisst und er ist ein Pokerspieler. Und da hat er ein Druckmittel. Er sagt erstmal, du musst mir 100% Zölle zahlen. Die muss man zwar gar nicht zahlen, aber jedenfalls macht es natürlich den Exporteuren Schwierigkeiten, wenn ihre Waren so stark verteuert werden. Und dann sagt er, okay, wenn du das nicht willst, dann gibst du mir den Panama-Kanal oder was weiß ich was, ja. Und so läuft es bei ihm. Und das ist aber auch völlig erratisch und das ist, glaube ich, schwer vorherzusehen, in welche Richtung das nun geht und wen es dann am Ende treffen wird.
Trump ist einfach ein Dealmaker. Also es geht immer darum, den Vorteil rauszuziehen für sich. Er denkt nicht wie ein Politiker, sondern wie ein Wirtschaftsboss. Und wie du es jetzt gerade auch schon gesagt hast, da werden sich auch Staatschefs aus anderen Ländern umschauen müssen und sich daran anpassen müssen wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die sich die Europäer auch stellen müssen, nämlich die der Strategie. Wie geht man mit Trump um? Also ich habe ja hier die erste Amtszeit erlebt, da kam Angela Merkel an und alle haben gesagt, na ja, also wir zäunen den so ein bisschen ein. Da sind ja noch ganz vernünftige Leute auch im Kabinett. Sigmar Gabriel war damals Außenminister und sagt, ach, der Rex Tillerson, mit dem kann man reden und so. Ja, Rex Tillerson war nur ein paar Monate Außenminister, dann war er weg, ja. Oder auch Merkel hat so versucht, über Ivanka mit der beim Abendessen zusammenzusitzen und das und ein bisschen Bande zu knüpfen. Das ist alles Mumpitz. Das wird alles nicht funktionieren. Also erstmal gibt es diese sag mal, vernünftigeren Gestalten in seinem Umfeld nicht mehr. Und zweitens hat auch niemand letztlich auf ihn wirklich Einfluss. Also ich glaube, man braucht eine Doppelstrategie. Man muss einerseits klar sehen, was der Mann will, was der für eine Gefahr darstellt wirklich für die internationale Ordnung, weil der kennt, das sind nicht mehr die westlichen Werte, von denen wir jahrelang geredet oder jahrzehntelang geredet haben. Und dem ist Europa letztlich auch egal. Das ist, der hat da keine sentimentale Verbindung zu, wie das Joe Biden noch hatte. Und auf der anderen Seite muss man sich überlegen, wie geht man taktisch damit um? Also man braucht einen klaren Blick dafür, dass Trump eine riesige Gefahr ist. Auf der anderen Seite aber auch das Verständnis, dass wir ohne die USA auch nicht auskommen können und dass wir irgendwie einerseits uns selber stärken müssen, andererseits Felder finden müssen, wo wir ihn vielleicht auch ein bisschen umgarnen, ihm was anbieten, um mit ihm da Geschäfte machen zu können.
Ich glaube, das große Thema bei Trump ist ja auch, dass er während seiner ersten Amtszeit, wie du es ansprichst, Leute hatte, die ihn versucht haben einzuhegen. Er hat ja selbst auch gesagt, er war nicht wirklich vorbereitet auf die erste Präsidentschaft. Und jetzt hatte er 4 Jahre Zeit, sich vorzubereiten und ein Team um sich herum zu bauen, was ihm zuspricht und was ihn vielleicht sogar noch radikaler macht. Wie gefährlich ist das und wie wird das auch in den USA aufgenommen?
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. In der ersten Amtszeit, ich erinnere mich noch, da gab es sogar so eine Cartoon-Serie, Our Cartoon President oder so hieß die. Und die Polit-Satire-Sendungen im Fernsehen hatten Hochkonjunktur. Man hat sich über den auch schlapp gelacht, weil es lief halt auch wahnsinnig viel schief. Es war so eine Reality-TV-Show täglich aus dem Weißen Haus. Es gab unglaubliche Indiskretionen, Chaos. Und wie gesagt, auf der anderen Seite die eigentlich noch normalen Figuren aus dem Establishment, die Generäle, die er sich damals bewusst berufen hat, weil er das so toll fand, Generäle um sich rum zu haben. Das ist alles jetzt nicht mehr, sondern das sind jetzt alles Leute, die absolut loyal sind und die, sagen wir mal, aus einer klassischen Sicht teilweise durchgeknallt sind, wie sein künftiger FBI-Chef Cash Patel, der wirklich das FBI nutzen will, um Leute zu verfolgen aus politischen Gründen. Ja. Das heißt, von denen kann man nicht erwarten, dass die in irgendeiner Weise Trump einhegen werden. Das ist anders. Es ist anders, dass er wirklich vorbereitet ist. Er hat konkrete Vorhaben, die er umsetzen will. Es ist auch personell in den Behörden anders. Es wird eine richtige Säuberungsaktion geben. Hier werden tausende Leute ausgetauscht. Und es kommen nur noch Bewerber rein, die 100% auf Trump-Kurs sind. Und ich glaube, es gibt noch einen weiteren wesentlichen Unterschied zur ersten Amtszeit. Bei der ersten Amtszeit, da war er einfach auch wahnsinnig gebauchpinselt, dass er es geschafft hat. Und so. Ihm ging es auch darum, sich da als Sonnenkönig so ein bisschen das zu genießen. Jetzt hat er ein anderes Motiv. Jetzt ist sein Hauptmotiv Vergeltung und Rache. Er hat das so in sich reingefressen. Der glaubt, er ist 8 Jahre lang vom Establishment fertig gemacht worden. Es gab diese Impeachment-Verfahren, es gab 4 Strafverfahren und so weiter. Und er will es denen jetzt heimzahlen. Und das treibt ihn an. Und ich glaube, das ist ein ganz gefährliches Motiv.
Die Rede, die er gehalten hat, seine erste als Präsident, die hatte überhaupt nichts Versöhnliches, nichts für alle Amerikanerinnen und Amerikaner, sondern nur für seine Klientel. Und es war, er hat eigentlich in einer Tour die beiden Regierungen in Schutt und Asche geredet. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn so jemand Präsident ist, der so unerbittlich ist? Und es ist ja noch dazu eine Gesellschaft, über die wir hier in Deutschland immer sagen, die ist sehr gespalten. Da gibt's nur Schwarz oder Weiß.
Das ist richtig beobachtet. Er hat gar nicht versucht, mit seiner Rede den Teil Amerikas, also immerhin 50%, die ihn nicht gewählt haben, anzusprechen und abzuholen, denen irgendwas zu bieten, sondern Trump setzt halt darauf, seine eigene Anhängerschaft immer weiter zu aufzuheizen, zu mobilisieren und bei der Stange zu halten. Und das andere, Amerika ist im Moment auch relativ apathisch, resigniert, ratlos. Bei der ersten Präsidentschaft gab es am Tag danach eine riesige Demonstration, der erste Women's March hier in Washington. Da waren allein in Washington 500.000 und im ganzen Land, glaube ich, 2 Millionen Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Es war von vornherein eine totale, also ein Kampfgeist. Wir werden uns von dem Mann hier nicht sozusagen das Land kaputt machen lassen. Die Auflagen von der New York Times, von der Washington Post schossen durch die Decke, weil Leute wirklich interessiert waren daran. Das ist jetzt genau das Gegenteil. Die Einschaltquoten bei den linksliberalen Sendern sind im Keller. Die Leute, also der Teil von Amerika, der Trump nicht gewählt hat, der ist resigniert, der will davon nichts mehr hören, der nimmt es nicht wahr. Und man hat gesehen, beim ersten Mal die Proteste und so weiter, das hat alles nichts gebracht. Und vor allem ist es jetzt noch so, er ist ja nun legitim Präsident. Er ist, die Leute haben ihn gewählt, obwohl sie wussten, wie er ist. Beim ersten Mal konnte man noch sagen, naja, der ist sozusagen, das ist ein Versehen gewesen, dass er gewählt worden ist. Aber jetzt, er hat ja vorher in den letzten 4 Jahren offengelegt, wie er tickt. Und trotzdem ist er gewählt worden. Und ich glaube, das macht die liberale Hälfte des Landes im Moment gerade ziemlich ratlos.
Jetzt ist die Stimmung allgemein eine sehr dystopische, hat man so das Gefühl, aus der Ferne. Für mich hat sich das auch so symbolisiert, dass Biden kurz bevor er aus dem Weißen Haus gegangen ist, noch Familienmitglieder und Gegner Trumps vorzeitig begnadigt hat. Das heißt, die wurden noch nicht angeklagt, gegen die liegt nichts vor, aber aus Angst davor, dass Trump einen Rachefeldzug führen könnte, wurden sie schon vorzeitig begnadigt. Für mich ist das ein alarmierendes Signal, was den Zustand der Demokratie angeht, weil das ja bedeutet, es ist völlig willkürlich, wer verfolgt wird politisch oder strafrechtlich und wer nicht. Wie wirkt das auf dich?
Ja, genau so. Es ist im Grunde schockierend, weil es das Eingeständnis von Biden. Biden ist ein Institutionalist. Der hat immer gesagt, hier die es gibt in Amerika freie Gerichte, es gibt Presse und so weiter. Das funktioniert alles und so. Und er hat ja auch bewusst die Amtsübergabe an Trump nach allen Regeln formal, wie es sein muss, gestaltet, ihn freundlich begrüßt und sowas, obwohl er noch vorher vor ihm gewarnt hat. Also nach außen hat Biden gespiegelt sozusagen, Leute, macht euch keine Sorgen, das Land ist stabil, wir werden diese 4 Jahre überstehen. Gleichzeitig stellt er aber massenhaft vorauseilend eben diese Begnadigungen aus, für seine eigene Familie auch. Das zeigt ja, dass er offenbar auf das Rechtssystem nicht mehr vertraut für die nächsten Jahre. Und also ich meine, das ist eine gewisse Schizophrenie bei Biden, das verstehe ich auch nicht. Ich finde, er hätte als Präsident da irgendwie deutlicher auch Kante zeigen müssen. Auf der anderen Seite hat er natürlich recht, er ist jetzt nicht mehr im Amt, er kann jetzt nichts mehr machen. Und Trump und seine Leute haben ganz offen angedroht, dass sie sowohl Familienangehörige von Biden als auch die Mitglieder im Untersuchungsausschuss zum Kapitolsturm und Anthony Fauci, den Verantwortlichen für die Corona-Bekämpfung hier im Land, dass sie die versuchen werden, juristisch zu verfolgen. Und man muss sagen, ja gut, die haben nichts getan. Was haben die dann zu befürchten? Aber so ist das in Amerika ja nicht. Man kann hier einfach mit 1000 Klagen Leute erstmal finanziell dermaßen an den Rand treiben, dass sie sich irgendwann nicht mehr wehren können. Hier, das kostet ruckzuck 100.000 oder auch 1 Million Dollar, wenn man entsprechende Anwälte braucht. Das heißt, das ist eine reale Gefahr und dass Biden es für nötig hält, zu diesem wirklich außergewöhnlichen Schritt zu greifen, ich finde es auch beunruhigend, ja.
In seiner Abschiedsrede hat Biden die US-Bürger vor einer Oligarchie gewarnt, also der Herrschaft einer Elite von Tech-Milliardären. Er hatte da wahrscheinlich Elon Musk oder den Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Sinn. Musk ist jetzt konkret auch im Regierungsteam von Trump. Zuckerberg weicht bei Facebook und Instagram die Regeln auf für die Kontrolle von den Beiträgen. Die haben wahnsinnig viel Geld gespendet, also man könnte so weitermachen. Sie dienen sich ihm an und ich finde das größte Symbol dafür war bei der Inauguration zu sehen. In der ersten Reihe saß die Familie von Trump, in der zweiten Reihe saßen die ganzen Tech-Milliardäre und dahinter erst das Kabinett von Trump. Trump hat das, finde ich, in einem Satz perfekt auf den Punkt gebracht. In der ersten Amtszeit haben mich alle bekämpft und in dieser Amtszeit will jeder mein Freund sein. Warum wollen denn alle mit Trump jetzt befreundet sein?
Ja, zunächst einmal ganz kurz, das ist genau richtig von dir beobachtet, mit der Sitzordnung. Und das in einem Raum, wo nur 600 Plätze waren und wo kein Platz war für die Gouverneure und für die Botschafter. Die mussten in einen sogenannten Overflow, also wo sie das auf der Leinwand verfolgt haben. Also in diesem extrem knappen Platz fanden sich aber auf der Ehrentribüne genügend Plätze für Musk, für Zuckerberg und auch für Jeff Bezos, den Chef von Amazon. Warum dienen die sich so an? Ich glaube, es ist, man weiß gar nicht, wer wen jetzt, sozusagen, wer wen führt. Ich glaube, bei Musk ist es schon fast so, dass er dient sich gar nicht mehr Trump an, sondern er hat ja Trump teilweise in der Tasche. Also er gibt teilweise Trump schon das vor. Musk hat eine ganz klare Agenda. Wie viele von diesen Milliardären, die sind libertär. Rechtslibertär, die halten Demokratie für eine vernünftige Sache, aber auch für eine sehr hinderliche Sache, weil es zu viel Regularien gibt, die sie daran hindern, das zu machen, was sie machen wollen und ungehindert Geld zu scheffeln. Und sie glauben, sie können das besser, wenn es sozusagen top-down von oben von ihnen vorgegeben wird. Und einige glauben vielleicht, sie können den Trump als quasi nützlichen Idioten sozusagen nutzen. Andere glauben, sie wollen sich auf jeden Fall mit ihm nicht verscherzen. Also sowohl Bezos wie Musk sind im Weltraumgeschäft beide führend tätig und sind von öffentlichen Aufträgen von Trump abhängig. Da liegt es nahe, dass man dem jetzt nicht irgendwie dumm kommen will. Denn er hat, also in der ersten Amtszeit hat ja Trump gezeigt, dass er, wenn jemand persönlich ihm irgendwie nicht passt oder unsympathisch ist oder ihn nicht genug hoviert hat, dass er den dann auch durchaus einfach benachteiligen kann. Und ja, ich glaube, das ist der Hintergrund. Aber was eben gefährlich ist, dass es eben viel weiter geht. Es geht bis in die Medien rein. Jeff Bezos gehört ja die Washington Post auch, die jetzt auch zunehmend handzahm wird gegenüber Trump. Und MSNBC, eigentlich ein linker Sender, Da sind die Moderatoren schon zu Trump hingepilgert, um ein gutes Verhältnis zu ihm zu bekommen. Also man hat schon das Gefühl, dass das ehemals liberale Amerika gerade vor Trump in die Knie geht.
Du lebst seit 2017 in Washington, das sind jetzt 8 Jahre. Mit welchen Gefühlen blickst du denn ganz persönlich jetzt auf diese Präsidentschaft von Donald Trump?
Ganz persönlich ist es anstrengend. Ich meine, als Journalist hat man ja eine gewisse Routine nach einiger Zeit. Und Politik funktioniert normalerweise nach bestimmten Regeln. Also man weiß, so ein Gesetz fällt nicht so vom Himmel, sondern das wird erstmal, da gibt es irgendwie einen Entwurf, dann wird das beraten im Kongress, dann muss es durch beide Häuser durch und so weiter. Das macht die Arbeit auch leichter, wenn man auch einschätzen kann, wie sind die Mehrheiten. Wenn man weiß, also in der eigenen Fraktion zum Beispiel gibt es nicht genügend Stimmen, dann kann man schon mal einschätzen, die Chancen von dem Gesetz sind wohl nicht so groß. Bei Trump läuft das ganz anders. Trump fällt irgendwie nachts was ein, er twittert nicht, sondern er schreibt es bei Truth Social, also er postet etwas und man ist einfach als Journalist vor die Frage gestellt, was macht man damit? Man kann natürlich sagen, ja, es ist irgendwie einfach eine Meinungsäußerung von ihm, wenn er plötzlich sagt, er will den Panama-Kanal haben, aber es kann sehr gut sein, dass am nächsten Tag das ernst wird und dass er Panama wirklich, wie er jetzt in seiner Rede quasi bedroht. Den Kanal müssen sie rausrücken. Als nächstes verhängt er wahrscheinlich irgendwelche enormen Zölle oder was. Dann ist das sehr real, obwohl es eigentlich auf den ersten Blick wie eine Farce schien. Und er verfolgt halt die Strategie, die von Steve Bannon mal ausgegeben worden ist. Flood the zone with shit, höflich übersetzt, flute den Raum mit Dekreten. Das konnte man am Montag ganz gut beobachten. Wo er eine präsidiale Verordnung nach der anderen regelrecht wie ein Maschinengewehr Feuer abgeschossen hat. Und man hat überhaupt nicht mehr die Zeit, die einzelnen Dinger sich anzugucken, abzuwägen, was ist davon wichtig, was ist nur Rhetorik. Vieles wird er auch gar nicht umsetzen können, vieles wird vor Gericht landen. Bei vielen sind es auch eher Deklarationen. Anderes ist sehr ernst, zum Beispiel, dass er auf einen Schlag 1500 Leute, die das Kapitol gestürmt haben, verurteilte Straftäter einfach freilässt. Ja, das ist extrem ernst. Aber durch die Fülle und durch das Tempo, und das ist gezielt und das ist bewusst bei ihm, kommt man kaum mehr dazu, irgendwas zu hinterfragen, sondern man eher zwingt uns als Medien quasi sein Tempo und auch letztlich auch seine Sprachregelung auf, weil wir nicht mehr so ein eigenes Raster aufstellen können. Und das finde ich schon anstrengend, das finde ich auch sehr, sehr bedenklich. Und ich glaube, dass auch die meisten Medien noch keinen Weg gefunden haben, wie man damit umgeht.
Düstere Aussichten. Aber das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier im Podcast über die USA unter Donald Trump reden. An dieser Stelle jetzt danke an Karl Dömens und schöne Grüße nach Washington.
Danke und tschüss nach Augsburg.
Das war schon gehört zu Trumps zweiter Präsidentschaft. In den Shownotes findet ihr weitere Analysen und Artikel, auch von Karl, zu Trumps zweiter Amtszeit. Die nächste Folge gibt's kommenden Mittwoch, da redet mein Kollege Felix Gnoike über unseren Nachbarn Österreich. Das politische Chaos bei ihnen und was ein möglicher Kanzler der rechten FPÖ für das Land bedeuten würde. Ich bin Moritz Weiberg, ciao.